Das ist in der Tat das Stilmittel, für das er bekannt ist. Es hat eine inhaltliche und ästhetische Bedeutung bei Orpheus. In einer Plansequenz geht es ja darum, zu zeigen, wie Zeit vergeht. Das heißt, wenn jetzt eine Einstellung, sagen wir, 3 oder 4 Minuten dauert ohne Schnitt, dann erlebt man diese 3 oder 4 Minuten ununterbrochen mit. Das ist etwas anderes, als wenn man 3-mal da reinschneidet.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Winfried Günther aus der Kinoabteilung des DFF. Wir sprechen heute über den 1902 in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls, der, obwohl er nur 54 Jahre alt wurde, ein beeindruckendes und wegweisendes Filmwerk hinterließ, das wir aus Anlass der Ausstellung Entfesselte Bilder im Januar und Februar in einer Filmreihe vorstellen. Bekannt ist Ophüls nämlich unter anderem für seine eleganten Plansequenzen, ungeschnittene Einstellungen mit teilweise langen Kamerafahrten, um die es in der Ausstellung geht. Hallo Winfried.
Hallo Frauke.
Winfried, Max Ophüls hat ja zunächst in Deutschland gedreht, war aber als Jude gezwungen, in den 1930er Jahren nach Frankreich, später in die USA zu gehen. Überall hat er überaus erfolgreich gearbeitet. Hat sich sein Stil gewandelt, je nachdem, wo er tätig war? Was meinst du?
Sein Stil hat sich eher entwickelt als verändert. Wofür er am meisten bekannt ist heute, sind seine langen Plansequenzen und Kamerabewegungen. Das war nicht von Anfang an so da, sondern im Laufe seiner Filmarbeit hat sich das über verschiedene Länder hinweg entwickelt. Es gibt es schon in Liebelei, seinem letzten deutschen Film, und in seinem italienischen Film La Signora di Tutti. Dann werden die in der zweiten Hälfte der 20er Jahre werden die Filme aber eher in Anführungszeichen konventioneller, was aber auch mit den Produktionsbedingungen und den Budgets zu tun haben könnte. In den USA, er hat 4 Filme in den USA gedreht, da explodiert das dann, dieses Stilmittel. Das kann aber auch zusammenhängen mit den besseren Produktionsbedingungen und der ausgefeilteren Technik, die Hollywood zu bieten hatte. Und er übernimmt das dann in seinen letzten 4 Filmen in Frankreich.
Ich stelle mal eine Zwischenfrage. Weißt du, warum er nach Italien gegangen ist eigentlich?
Er hat einen Verleger kennengelernt, der ihm ein Angebot gemacht hat, einen Film zu drehen in Italien. Mhm. Nach einem Fortsetzungsroman, der in einer der Zeitungen dieses Verlegers erschienen ist und den dieser Verleger so besonders mochte.
Was wissen wir denn sonst über sein Leben? Er war ja ständig unterwegs, gezwungenermaßen auf der Flucht vor den Nazis. Und der Einstieg in Hollywood wird auch nicht leicht gewesen sein, kann ich mir vorstellen.
Wir wissen sehr viel über sein Leben. Er hat in Hollywood, als er 6 Jahre zwangsweise untätig war und keinen Auftrag bekam, eine Autobiografie geschrieben, die nach seinem Tod erschien. Die betitelt ist Spiel im Dasein. Das ist nebenbei eine der schönsten Autobiografien, die jemals ein Filmregisseur verfasst hat. Mhm. Liest sich unheimlich toll. Mhm. Zweitens gibt es eine ausführliche Biografie von Helmut G. Asper über Ophüls. Das heißt, es ist sehr viel recherchiert. Er war Sohn eines Kaufmanns, der eine Reihe von großen Kaufhäusern hatte. Er wollte aber schon früh zum Theater als Schauspieler, was er auch mit 19 geschafft hat. Und er hat dann eine Schauspielausbildung gehabt, war jahrelang Schauspieler, wurde dann Regisseur nebenbei und schließlich voll und hat eigentlich die gesamten 20er Jahre bis Anfang der 30er Jahre für das Theater gearbeitet. Er hat auf diese Weise über 200 Inszenierungen zustande gebracht an allen möglichen Theatern in Deutschland, unter anderem in Frankfurt und Breslau. Und alles war dabei, von den Klassikern, den Tragödien bis zu Komödien. Besonders erfolgreich waren aber seine Komödieninszenierungen. Nebenbei hat er noch für den Rundfunk gearbeitet, sehr viele Radiosendungen gemacht. Das heißt, er war in drei Medien, Theater, Radio und dann Film, voll zu Hause. Mhm. Er kam zum Film als Dialogregisseur eines Lillian Harvey-Films, Nie wieder Liebe. Und er wurde gefragt, weil sie brauchten jemanden, weil der Regisseur Anatol Litva Grosse war und sie glaubten, der versteht nicht genug Deutsch. Mhm. Er hat außer in Italien in den 30 Jahren noch einen Film in Holland gedreht, Comédie en Held, aber die meisten Filme in Frankreich. Er wurde französischer Staatsbürger in den 30er Jahren. Er war Frankreich immer sehr nah, weil er aus dem Saarland stammte und musste dann auch als Soldat einrücken. War kurz in der Schweiz, aber bekam dort keine Arbeitserlaubnis und musste nach Frankreich zurückkehren und erwischte eines der letzten Schiffe, die in die USA gingen. Das hatte so lange sich mit seinem Visum hingezogen. Wie ich eben sagte, war in den USA zwangsweise 6 Jahre untätig, bevor er ein Angebot für einen Film bekam. Er hat dann 4 Filme dort gemacht. 1949 ging er nach Frankreich zurück und drehte dort nochmal 4 Filme. In den 50er Jahren machte er 2 wunderbare Hörspiele für den Südwestfunk. Novelle nach Goethe und Bertha Garland nach Schnitzler. Und seine letzte Arbeit war eine Theaterinszenierung bei Gustav Gründgens in Hamburg. Da ist er schon erkrankt und starb in Hamburg. Sein Grab liegt auf dem Père Lachaise in Paris. Ich habe das mal besucht. Das ist in eine winzige Platte, hinter der die Urne ist, in einem Gebäude mit Hunderten von anderen. Nicht sehr auffällig.
Genremäßig war Ophüls ja nicht besonders festgelegt, oder? Komödien, Melodramen, Film noir, Liebestragödie, auch eine ganze Reihe von Literaturverfilmungen. Er hat sich von vielem inspirieren lassen. Seine Themenwahl ist aber auch ein bisschen erratisch, oder?
Das mit den vielen Genres gilt natürlich für viele klassische Regisseure, die in der Filmindustrie gearbeitet haben. Die konnten sich nicht unbedingt aussuchen, was sie machen wollten, sondern mussten die Angebote annehmen, die da so auf sie zukamen. Mhm. Aber das war Ophüls vom Theater gewöhnt. Mhm. Es ist richtig, er hat Dramen, Komödien, Literaturverfilmungen gemacht. Aber es gibt bestimmte thematische Züge, die sich durch viele seiner Filme ziehen. Mhm. Um Nummer 2 zu nennen, ein Thema, das immer wiederkehrt, ist die Liebe, die von gesellschaftlichen Konventionen eingeengt oder zerstört wird. Ein zweites Thema ist ein selbstreflexives, die Medienpräsenz, beziehungsweise die verschiedenen Darstellungsformen. Das geht los mit seinem ersten erhaltenen Film, Die verliebte Firma, der in einem Filmstudio spielt, wo eine Tonfilmoperette gedreht wird. Auch La Signora di Tutti beschäftigt sich mit dem Filmwesen. Die verkaufte Braut mit dem Zirkus, der dann wiederkommt in seinem letzten Film Lola Montez. Reklame spielt eine große Rolle, in Lachen der Erben schon, aber wiederum auch in Lola Montez. Es gibt also bestimmte Motive, die ihm am Herzen lagen und die immer wieder sich durchziehen.
Welche Filme sind im Januar und Februar denn bei uns zu sehen? Insgesamt sind es ja 17 Langfilme und ein Kurzfilm, wenn ich richtig gezählt habe.
Ich behaupte mal, es sind 21 Langfilme.
Okay.
Die verschiedenen Versionen von Liebelei und Lola Montez, französisch-deutsch, nicht mitgezählt. Und 3 Kurzfilme. Es sind fast alle Filme zu sehen. Der eine Kurzfilm ist verloren, aber ein Kurzfilm läuft. Und ich glaube, es fehlen nur 2 Spielfilme. Alle anderen laufen.
Ja. Gibt es Ophüls Filme, die du ganz besonders schätzt?
Ich habe vor einigen Jahren mal an einer Umfrage teilgenommen, wo man die 10 besten, seine 10 Lieblingsfilme nennen musste. Und da habe ich einen Ophüls-Film bei mir draufgesetzt, nämlich Le Plaisir von 1952. Aber man könnte auch Madame de nennen, Letter from an Unknown Woman und Lola Montez.
Um was geht's in Le Plaisir zum Beispiel?
Das ist eine Verfilmung 3er Erzählungen von Guy de Maupassant. 2 kurze, eine kurze am Schluss und eine lange in der Mitte. Alle 3 spielen so in Paris des Fern des Cercle.
Madame de ist, glaube ich, haben wir, glaube ich, im Kinoprogramm als ein sehr schönes Filmstil drin mit einer Spiegelung. Das hat mir, finde ich, sehr auffallend. Ja. Was begeistert dich an dem Film?
Na gut, die Art, wie er umgesetzt ist, aber es ist auch ein interessanter Stoff. Die Hauptrolle spielen ein paar Ohrringe, die am Anfang, die Madame de, der Name wird nicht genannt, hat hohe Schulden und muss will das vor ihrem Mann verheimlichen und verkauft deshalb die Ohrringe, die er ihr zur Hochzeit geschenkt hat, an den Juwelier, von dem die gekauft wurden. Und dann gehen die durch den ganzen Film, ziehen sich diese Ohrringe. Das ist also ein toller Stoff.
Auch sehr reigenhaft klingt das.
Ja.
Ja. Worüber wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was ist das Besondere an den Plansequenzen von Max Ophüls, für die er ja auch sehr berühmt ist?
Das ist in der Tat das Stilmittel, für das er bekannt ist. Aber wenn es nur ein Stilmittel wäre, dann wäre es natürlich nur eine Marotte. Sondern es hat eine inhaltliche und ästhetische Bedeutung bei Ophüls. In einer Plansequenz geht es ja darum, zu zeigen, wie Zeit vergeht. Das heißt, wenn jetzt eine Einstellung, sagen wir, 3 oder 4 Minuten dauert, ohne Schnitt, dann erlebt man diese 3 oder 4 Minuten ununterbrochen mit. Das ist etwas anderes, als wenn man 3-mal da reinschneidet. Zweitens ist natürlich jede Kamerabewegung, sie insinuiert zunächst, dass sie notwendig ist, sonst wäre sie nicht da. Ob es dann der Fall ist, muss ich dann erweisen, aber zunächst mal glaubt man das als Zuschauer. Eine Leistung von Ophüls ist zum Beispiel, dass man nicht das Gefühl bekommt, dass die Schauspieler dadurch eingeengt sind, sondern im Gegenteil, dass sie eine große Freiheit bekommen. Es hat eine inhaltliche Bedeutung. Ich bleibe mal bei Le Plaisir an 2 Beispielen. Am Anfang, in der ersten Geschichte, sieht man einen älteren Mann, man weiß noch nicht, dass er älter ist, er hat eine Maske vor dem Gesicht und betritt mit vielen anderen einen Ballsaal. Und es ist ein irres Gedränge, er geht durch die Menge, geht dann hoch, tanzt wie wild. Und das alles in einer fortlaufenden Einstellung, das hat die Funktion, dass der Zuschauer in einen Wirbel hineingezogen wird, der inhaltlich entspricht dem Wirbel des Tanzes. Oder in der zweiten Episode, es geht um ein Bordell, das Wort Bordell fällt schon mal gar nicht, die Maison Tellier, und man sieht dieses Haus nur von außen. Die Kamera fährt außen an den Fenstern entlang, zum Teil durch Jalousien durch. Es geht jemand innen drin lang, macht, was weiß ich, eine Kerze an oder aus. Und das ist eine unglaublich verschachtelte, komplizierte Architektur, die dieses Moment von Diskretion in ein Thema bringt, das etwas heikel ist natürlich, gerade im Kino der frühen 50er Jahre, oder eine Glanzszene des Films. Es geht also darum, dass Madame, die eine Nichte, glaube ich, der Madame auf dem Land hat ihre Erstkommunion und sie macht einfach ihr Haus zu und nimmt die Mädchen alle mit aufs Land, sie machen einen Ausflug aufs Land. Und jetzt kommt die Szene der Erstkommunion in der Kirche. Das ist eine lange, komplizierte Fahrt durch die Kirche, hoch bis zum Kirchturm. Und dann kommt der Schnitt, dann geht es wieder zurück. Das heißt, es ist natürlich hat eine religiöse Konnotation, ganz klar. Aber man erfährt dann, wenn die Kamera wieder runtergeht, dass Rosa, eine der Frauen, sich an ihre eigene Erstkommunion erinnert fühlt und anfängt zu weinen. Und nach einer Weile weint die ganze Kirche mit. Das ist eine der schönsten Szenen der Filmgeschichte. Und es hätte nicht diese Bedeutung oder es wäre nicht so intensiv, wenn es mit vielen Schnitten realisiert worden wäre.
Weil man dadurch quasi mit in der Kirche ist.
Ja.
Live mit dabei sozusagen.
Und die Kamera ist bei Ophüls in solchen Szenen ein eigenständiger Beobachter. Sie vertritt keine Person in dem Film, sondern ist derjenige, der etwas zeigt. Das ist vielleicht noch interessant. Es gibt ja Filme, die darauf aus sind, dass der Zuschauer etwas entdeckt alleine. Man nimmt eine starre Einstellung und da muss der Zuschauer sehen, was passiert da. The Office macht das gegenteilige Kino. Er zeigt etwas. Und es ist, also dieser Präsentationsgestus ist insofern relevant, als er dem Zuschauer bedeutet, du kriegst genau das zu sehen, was ich dir zeigen will. Und in der Form, wie ich es dir zeigen will. Das heißt, es sind zwei völlig konträre Arten, Kino zu machen, die meistens in Mischformen stattfinden. Aber bei Office ist extrem diese eine Seite.
Also ihr könnt euch freuen, eine seltene Gelegenheit, fast alle Filme von Max Ophüls auf der großen Kinoleinwand zu sehen im Januar und Februar im Kino des DFF. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja, hat mich gefreut.
Das war mein Gespräch mit Winfried Günther aus der Kinoabteilung des DFF. Gesprochen haben wir über den 1902 in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls, den das Kino des DFF im Januar und Februar mit einer Filmreihe vorstellt. Anlass ist die Ausstellung Entfesselte Bilder, die ungeschnittene lange Einstellung mit Kamerafahrten in den Fokus rückt. Für diese ist Max Ophüls nämlich berühmt und viel bewundert. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.